Jetzt wird es klinischer und freue ich mich über die Hypertriglyceridämie sprechen zu dürfen. Ja, zum Ersten habe ich keine Offenlegung, weil da gibt es keine. Ja, Hypertriglyceridämie ist ein breites Feld und das sehen Sie hier schon. Es ist sehr, die Triglyceridspiegel haben eine sehr große Variationsbreite und Sie sehen das hier, es ist 2 Millimol angegeben, aber die können ganz grob rechnen, 10 Millimol sind ungefähr 1000, ganz genau 880 Milligramm pro Deziliter. Und Sie sehen, die meisten Patienten sind natürlich unter rund 200 Milligramm pro Deziliter. Dann haben Sie noch einen relativ großen Anteil der Bevölkerung, die bis ungefähr 500 Milligramm pro Deziliter oder 5 Millimol ist. Und dann ab 10, da wird es sehr dünn, das sind nur noch wenige Patienten, also über 1000 Milligramm pro Deziliter. Und die haben dann auch ganz besondere Probleme. Die werden wir auch extra anschauen. Das Gros aber, und das muss Ihnen immer bewusst sein, das ist sozusagen unter 200 und unter 500 und dann bis 1000 Milligramm pro Deziliter. Und da ist es auch wichtig, besonders in den unteren Bereichen der Triglyceride ist sehr oft eine erhöhte Produktion von triglyceridhaltigen Lipoproteinen, also insbesondere VLDL, die steht da im Vordergrund, während bei den oberen Störungen dann im hohen Konzentrationsbereich meistens Defekte im Abbau dieser triglyceridreichen Lipoproteine vorhanden sind. Genau. Ein richtiges monogenes Chylomicronämie-Syndrom, das FCS, das finden wir in so ungefähr 1 bis 2 von einer Million Patienten, das ist schon eine seltene Form, wo wirklich eine Homozygote oder Compound-Heterozygote Mutation in der Lipoproteinlipase oder anderen Genen, die dafür verantwortlich sind, zugrunde liegt. Das Wichtigste bei den Triglyceriden sind aber die sekundären Ursachen. Das macht es grob aus der Patienten. Im Normalfall haben sie eine Hypertriglyceridämie auf einer genetischen Grundlage, einer Veranlagung sozusagen. Ja? Und auf dieser Basis mit einem auslösenden Faktor haben sie dann hohe Triglyceridwerte. Und ganz wichtig ist, hohe Triglyceridwerte kommen normalerweise nicht von hohem Fettkonsum, weil das habe ich Ihnen vorher gezählt, die Fett, das umgeht die Leber, das sind die Chylomikronen, ja, wenn Sie echte Abbaustörungen haben, dann sammeln sich die an, ist ein kleinerer Teil der Patienten. Die meisten Patienten bekommen hohe Triglyceride über eine kohlenhydratreiche Diät mit sehr viel freien Zuckern und, wie man so schön sagt, niedrigen glykämischen Index, also freie Zuckerstärke. Und das zweite typische Auslöser bei uns ist der Alkohol. Ja, das sind die zwei wichtigsten Auslöser. Auf einer Basis natürlich in einer Bevölkerung, wo die Adipositas, das metabolische Syndrom, bis hin zum Typ-2-Diabetes immer häufiger wird, werden Veränderungen, also Hypertriglyceridämien, immer häufiger und damit sind Sie auch immer mehr damit konfrontiert. Die anderen Erkrankungen, die hier gelistet sind, eine Hypothyreose macht auch eine LDL-Cholesterinerhöhung, verschiedene Nierenerkrankungen, die in der Schwangerschaft ist eine Hypertriglyceridämie häufig und da können dann auch genetische Veränderungen zu sehr schweren Hypertriglyceridämien führen. Ganz wichtig auch sind Medikamente, die Triglyceride erhöhen können, natürlich die Corticosteroide, Östrogene, Tamoxifen und Thiazide und nicht selektive Beta-Blocker gehören auch dazu. Ganz wichtig auch die Gallensäurebinder, das sind ja Cholesterinsenker, die in dieser Indikation praktisch nicht mehr verschrieben werden, aber die machen eine Triglyceriderhöhung. Und sehr viele Antipsychotika machen Triglyceriderhöhungen. Das heißt, wenn Sie Patienten haben, die hohe Triglyceride haben, überlegen Sie zuerst, welchen Auslöser es hat. Es ist immer eine genetische Grundlage, ja, also so, der eine kann das essen, andere nicht, ja, das ist so, auf einer genetischen Grundlage haben Sie einen Auslöser und den Auslöser können Sie meistens sehr gut behandeln. Ja, die Lipoproteinlipase habe ich Ihnen schon erwähnt, das ist das zentrale Enzym im Lipoproteinabbau. weil es eben die Triglyceride aus den triglyceridreichen Chylomikronen herausnimmt. Kurz ein Seitensprung zu diesem familiären Chylomikronämie-Syndrom. Das ist jetzt eine genetische Erkrankung, autosomal rezessiv. Und da haben Sie eine fehlende oder deutlich verminderte Aktivität dieser Lipoprotein-Lipase, weil es eben das einzige Enzym ist, das diese Triglyceride aus den Lipoproteinen rausholen kann. Wir haben extreme Hypertriglyceridämien bei diesen Patienten, meistens einige tausend, so im Normalbereich schon, kann sehr hoch werden. Und aufgrund dieser Chylomikronämie bekommen die Patienten sehr oft akute Pankreatitiden. Und das zeige ich sehr gern her, dieses Röhrchen. Das ist das Röhrchen. Sie stellen Sie sich vielleicht jetzt einen Patienten vor, der groß und übergewichtig ist. Nein, das ist ein 4 Wochen alter Säugling, der eine wirkliche familiäres Chylomikronämie-Syndrom hat und hier Triglyceridwerte von 32.000 zusammengebracht hat. Bei diesen hohen Werten sehen Sie dann diese eruptiven Xanthome. Das ist ein Zeichen, dass Chylomikronen da waren. Die Lipoprotein-Lipase ist ein Enzym, das verschiedene andere Moleküle braucht, damit es funktionieren kann, nämlich vom Transport her schon dieser Lipase Maturation Factor 1, dann der Transport hier und die Anheftung am Endothel, also die Lipoprotein-Lipase wird vom Gewebe darunter gebildet und ans Endothel rauf transportiert. Damit haben Sie das GPI-HBP1 und dann brauchen Sie auch noch, die das anhängt, brauchen Sie das noch, das ApoA5 und das ApoC2, um die Lipoprotein-Lipase zu aktivieren. Und wenn also eines dieser Gene defekt ist, dann können Sie ein FCS bekommen. Aber Sie sehen, Sie können natürlich auch sehr hohe Triglyceride bekommen, einfach bei einer Insulinresistenz, sage ich mal, mit einer genetischen Grundlage, die jetzt nicht monogen, sondern polygen ist und eben entsprechenden sekundären Veränderungen. Und so ist es ein Kontinuum zwischen diesem sozusagen Upper End, das ist das familiäre Chylomikronämie-Syndrom mit 2 Lipoprotein-Lipase-Mutationen, das ist die schwerste Form, wenn die nicht mehr aktiv ist, bis hin zu leichten Polymorphismen, die halt dazu führen, dass Menschen, wenn sie halt zum Beispiel Gewicht zunehmen, nicht die entsprechende Ernährung haben, dann zu sehr hohen Triglyceridwerten neigen. Und das sozusagen, das ist immer ein gewisses Wechselspiel. Und es gibt natürlich Medikamente, die in einer reinen FCS-Situation, wo sie keine Lipoprotein-Lipase-Aktivität haben, nicht wirken, weil sie also die Lipoprotein-Lipase brauchen für die Wirkung. Aber das Großteil der Patienten ist irgendwo in so einem Rahmen. Ja? Ja, das ist nur so. Es gibt natürlich einen Score, um die FCS sozusagen, um eine Grundlage zu schaffen, ob ein familiäres Chylomikronämie-Syndrom vorliegt. Ich möchte jetzt nicht durchgehen, aber nur für Sie zur Information. Wenn man jetzt die Patienten anschaut, wie unterscheiden sich jetzt Patienten, die wirklich auf einer genetischen Basis eine Chylomikronämie haben oder was hier als multifaktorielle Chylomikronämie bezeichnet wird, also eben zum Beispiel Typ-2-Diabetes schlecht eingestellt und die Ernährung eben nicht entsprechend, dann ist der große Unterschied eben die abdominellen Probleme, weil die Chylomikronämie, die familiäre Chylomikronämie eben diese großen Chylomikrone hat, das sind wirklich sehr große Fetttröpfchen, die mehr als ein Mikrometer und groß werden können, das ist für sowas schon sehr groß, ja? Erythrozyt hat 7 Mikrometer, also das sind sie schon in einem zellulären Bereich fast, und dies macht Zirkulationsstörungen im Mesenterium und im Darmbereich und im Pankreas besonders, und das führt zu abdominellen Problemen und eben auch dann Pankreatitiden. Sie sehen, Pankreatitiden sind viel häufiger bei den genetischen Formen, besonders wenn sie mehrfach auftreten, während kardiovaskuläre Erkrankungen im reinen familiären Chylomikronämie-Syndrom gar nicht wirklich gehäuft sind, sondern spielt natürlich mehr die Patienten wider, die so eine multifaktorielle Chylomikronämie haben, weil die eben typischerweise übergewichtig sind und von der Ernährung her suboptimal sind. Ja? Genau, da sehen Sie jetzt so typische Metabolic Features, so vom metabolischen Syndrom haben Sie typischerweise eben bei diesen multifaktoriellen Patienten und nicht bei den FCS-Patienten, die oft schlank sind und sozusagen da überhaupt keine Zeichen haben. Noch ganz kurz, ganz wichtig, wenn die Triglyceride hoch sind, dann kommt es labortechnisch, und ich weiß nicht, Georg, ob du auch noch darauf eingehen wirst, kommt es zu einer Unterschätzung des LDL-Cholesterins, auch wenn es direkt gemessen wird. Es liegt daran, dass das LDL-Cholesterin dann nicht mehr die Atherogenität des Plasma widerspiegelt, was es normalerweise tut, wenn Sie niedrige Triglyceride haben. Und die hilfreichen Werte, die Sie da bestimmen können, im einfachsten Fall das Non-HDL-Cholesterin, es wird auch sehr viel in den Laborbefunden schon ausgegeben und wir hören sicher noch, dass das ein sekundäres Therapieziel ist, und im Optimalfall das ApoB, das die Anzahl der atherogenen Partikel im Endeffekt im Blut bestimmt, dazu hören Sie sicher noch mehr. Genau, also auf diese beiden Parameter nicht vergessen, wenn Triglyceride über 200 sind. Von der Diät her, ich habe das eingeteilt für die allermeisten Patienten. Das sind eben Patienten, die eben, sagen wir mal, übergewichtig, insulinresistent oder sonstig sind. Da ist es um und auf, die Alkohol natürlich vermeiden und die Kohlenhydrate reduziert, die mit niedrigem glykämischen Index. Da erreichen sie mit Abstand das meiste. Das Wissen ist sehr wenig verbreitet, ich glaube, weil diese Arbeiten so alt sind, aber wenn Sie sich anschauen von Menzing und Kadan, sind massive Unterschiede, die Sie erreichen, einfach die Kohlenhydrate zu reduzieren. Gute Fette machen mit Triglyceriden gar nichts. Ja? Also es geht um die Kohlenhydrate bei den meisten Patienten. Also Zucker meiden, zuckerhaltige Getränke meiden, stärkehaltige Kohlenhydrate deutlich reduzieren, weil die werden auch sehr schnell aufgenommen, komplexe Kohlenhydrate. Und in Klammern dann gesättigte Fette erreichen sie viel weniger. Nur bei diesen Patienten, die Chylomicronämie haben, die brauchen eine Fettreduktion. Die brauchen zwar auch eine Kohlenhydratmodifikation, aber die brauchen eine echte Fettreduktion, weil die haben ein Problem, das Fett wirklich abzubauen. Ja? Und da, die haben eben diese viel selteneren Patienten, haben massive fettreduzierte Ernährung, MCT-Öl, Alkohol vermeiden und ausreichend fettarmes Protein, und die müssen dann auch essentielle Vitamine ergänzen. So, ich möchte jetzt über die Therapie nicht mehr viel sagen. Es ist sehr viel im FCS in Entwicklung. Wir haben ApoC3-Hemmer, da gibt es schon eins, das Volanesorsen, FGF21-Analoge, da machen wir bei einer Studie mit. Das ist auch sehr vielversprechend. Fibrate haben eben, senken die Triglyceride, haben aber weder zeigen können, dass sie die Pankreatitis-Frequenz erhöhen. Bitte beachten Sie, wir machen Gallensteine-Fibrate, das können Sie wirklich. Und auch, dass sie kardiovaskulär, bieten sie keinen Vorteil. Beim FCS spielt das die große Rolle, beim Polygenen sind wir mehr in der kardiovaskulären Prävention, da geht es eben um Statine, die selbst kaum einen triglyceridsenkenden Effekt haben, und hier haben auch die Omega-3-Fettsäuren, insbesondere das Icosapentethyl, eine wesentliche kardiovaskulär präventive Rolle. Ja, kurz zusammengefasst, Ursache meistens Lebensstil und andere Auslöser auf Basis einer genetischen Grundlage. Ernährungsumstellung ist es um und auf. So viel, wie Sie mit einer Ernährungsumstellung erreichen, erreichen Sie mit den besten Medikamenten vielleicht gerade. Ja? Und Alkoholkarenz, Reduktion des kardiovaskulären Risikos ist bei den triglyceridsenkenden Medikamenten nur für das Icosapentethyl nachgewiesen. Chylomicronämie, das sind eben die, die ganz hohe Triglyceride haben. Da ist ein sehr hohes Pankreatitis-Risiko, insbesondere im familiären Chylomicronämie-Syndrom, da brauchen Sie eine Genetik dazu, und nur die brauchen eine extrem fettreduzierte Ernährung. Ja, und die haben spezielle Medikamente. Danke sehr.
Vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Wir haben eine Frage aus dem Chat. Und zwar, wenn sich nahezu jede Zelle ihr eigenes Cholesterin produziert, wieso wird dann durch die Leber so viel Cholesterin in Form von VLDL bzw. LDL bereitgestellt?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, dass natürlich mit den mit den Lipoproteinpartikeln erstens einmal die Leber ihren Zucker wieder los wird, also die Energie los wird. Ja? Weil der Zucker geht ja direkt in die Leber, den sie essen. Darum ist es ja auch so wichtig, den Zucker für die Ernährung bei der Hypertriglyceridämie. Die Leber muss ja die Kalorien loswerden. Glykogenspeicher in der Leber sind endenwollend. Ja? Und das ist eine Möglichkeit für die Leber, die Kalorien ohne den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, an andere Gewebe weiterzugeben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele andere Dinge auch, die eine Rolle spielen, die man dann bei seltenen Erkrankungen wie ApoB-Defizienzen und so weiter sieht, wo sie zum Beispiel fettlösliche Vitamine aufnehmen. Sie brauchen solche Funktionen auch im Darmbereich. Und also das hat natürlich, ist nicht nur der Energiestoffwechsel, den wir jetzt da in erster Linie im Blick haben.
Vielen herzlichen Dank.